der Traum von der ewigen Liebe, der ist uralt. Wahrscheinlich älter als der erste Faustkeil, den man gefunden hat. Oder das Rad. Sobald Menschen angefangen haben zu schreiben, tauchen auch bald die erste Liebeslyrik auf. Also Gedichte, Lieder etc. Zum Beispiel bei den Sumerern, das ist die erste Hochkultur, da gibt es bereits Text in Keilschrift. Das stelle ich mir jetzt nicht so romantisch vor, das Liebesgedicht in Keilschrift. Aber der Text sicher ist sicher wunderbar. Aber natürlich taucht das Thema auch in der Bibel auf. Es gibt einen grossen Abschnitt mit mehreren Kapiteln über die Liebe, das hohe Lied von der Liebe. In unserem Breitengrad ist Blüte, eigentlich die erste Blüte so von den Liebeslieder im 12. und 13. Jahrhundert gewesen. Da hat es Minnesänger gegeben. Minne heisst Liebe. Und die haben an den Höfen und auch auf den Marktplätzen, darum, wo überall man ihnen wollte zuhören, und vielleicht auch manchmal, wenn man ihnen nicht wollte zuhören, haben sie die Liebeslieder gesungen und vortragen. Und so ist es ja auch heute noch so. Liebeslieder sind in. Lang hat es eigentlich nur ein Thema gegeben. Ich liebe dich ewig und bis zum Tod. Also perfekte Liebe eigentlich. Ob das immer so, dann auch wirklich so war bei den Sängern, wie sie geliebt haben, ist natürlich eine andere spannende Frage, die sich aber heute nicht mehr immer so herausfinden lässt. Heute ist die Botschaft differenzierter geworden. Zwiespältiger, schon fast ein bisschen, vermutlich auch ehrlicher. Wie das Lied von MASH, eben ewige Liebe, wie das Lied eben zeigt. Wir werden es dann nachher noch hören. Aber was macht das Thema ewige Liebe im Mensch vom 3. Jahrtausend? Um dieser Frage nachzugehen, haben wir heute 5 spannende Gäste eingeladen. Bitte begrüßen Sie mit einem Applaus und kommen Sie bitte jetzt führen. Sie dürfen hier gerne eure Plätze einnehmen. Das ist Ken und Angie Hauer, der Janek Blank und Martina Haller. Das Leitthema heute Morgen. Aber zuerst möchte ich euch bitten, euch noch kurz vorzustellen. Fangt doch mal an, Ladies First, Martina.
Also mit Martina Haller. Ich bin Martina Haller, ich komme aus dem Rintal von Altstetten. Ich bin dort Religionslehrerin, bin beheimatet in der Landeskirche, ganz normale Landeskirche. Ja, und ich habe Markus kennengelernt in einem Kurs für Geschichte, den wir hier in St. Gallen durchgeführt haben.
Mein Name ist Ken Hauer und meine Frau Angie. Wir sind seit 30 Jahren in der Schweiz. Aber wir sind nicht zusammen in der Schweiz gekommen. Meine Angie ist aus Deutschland und ich bin aus den USA. Und wir haben uns die Schweizer Bergen kennengelernt. Ich habe Angie dort in der SAC kennengelernt. Wir sind seit 25 Jahren verheiratet. Wir haben eine Tochter, sie ist 23-jährig. Sie wohnt mit ihrem Mann in Neuseeland. Ich habe auch einen Schwiegersohn, das genieße ich auch. Wir haben einen 21-jährigen Sohn. Er wohnt teilweise bei uns zu Hause. Er studiert Physiotherapie.
Ich bin der Janek Blank. Ich mache Jugendarbeit in der Stammi. Und ich bin nicht 25 Jahre geheiratet, sondern 25 Jahre Single. Genau. Ich studiere Theologie am IGW. Und der Markus hat mich gefragt, ob ich da bereit wäre, um über mein Single-Sein mit an Bord zu sein, da in der Diskussion.
Ja, super. Möchte ich dich gerade fragen, ich habe euch gebeten, eine kurze Definition aufzuschreiben, was für dich ewige Liebe bedeutet. Willst du dir mal uns sagen, wie du dir das vorstellst?
Meine Definition von ewiger Liebe. Haben wir sie vorher gesungen. Mit dem gewagten Liebe. Ich habe mich aufgeschrieben, das war noch vor dem Gottesdienst. Und so ist, meine Definition von ewiger Liebe ist fortwährende Hingabe. Also die immer wieder die Hingabe ist für mich die Definition von ewiger Liebe. Was auch immer das bedeutet. Ich weiss, mit allen Herausforderungen, die kommen werden. Aber ich glaube, das kann man schon lernen, auch als Single kann man das lernen, Hingabe. Genau, das ist so ja. Meine Definition. Danke.
Martina, er hat da noch vor sich. Bei dir ist der Traum von der ewigen Liebe einmal geplatzt. Was ist deine Definition heute?
Meine Definition von ewiger Liebe ist heute bedingungslose, absolut Liebe, die keinen Grund braucht. Da habe ich jetzt ist es wieder weg. Da habe ich gemerkt, dass die bedingungslose Liebe schlussendlich nur bei Gott da ist. Wo ja. Wirklich kein, ja, nichts irgendwie erwartet vom anderen. Mhm. Und dann ist sie ewig.
Ja, genau. Ihr seid mit drin in der ewigen Liebe. Eure Definition kurz vorlesen.
Ich habe es nicht aufgeschrieben. Mhm. Ich bin schon mittendrin. Diese ewige Liebe zusammen mit Angie. Ich bin auch geschieden und so ich weiß, wie das ist, wenn es nicht richtig funktioniert. Aber was ich wirklich genieße zusammen mit Angie ist, dass wir uns beiden weiter entwickeln, die andere gegenseitig herausfordern, das nicht immer bequem ist, aber immer ein ständiges Wachstum der Liebe.
Ja, also bei mir geht es auch darum, dass der Ken, also Liebe ist für mich, wenn der Partner einfach immer für mich ist, auch wenn ich Mist baue. Das ist so das Bedingungslose, einfach für mich ist, einfach mal grundsätzlich für mich ist. Und irgendwo auch als Einheit unterwegs sein und falls man nicht Einheit ist, dann muss man kommunizieren und beten, bis man wieder so weit ist. Mhm.
Du bist eine Künstlerin und Liebe ist ja ein riesiges Thema in der Kunst. Fließt das bei dir auch? Ist das auch schon eingeflossen, Thema Liebe? Oder wie gehst du mit dem um?
Also, die Liebe selber war jetzt noch nie ein Thema für ein Werk von mir. Ja, wohl. Henry und Mirta haben eins von mir. Ist aber schon lange her. Also, was bei mir reinfließt, sind Aspekte, die Gott hat in seiner Liebe, aber nicht Liebe als Überbegriff.
Ja. Mhm. Spannend, ja. Es gibt ja da ein paar Textziele, die wir gehört haben. Es gibt keine Verlierer oder Gewinner in dem Würfelspiel. Wie empfindest du das?
Also ich würde heute sagen, man kann Verlierer sein, aber man kann wieder zum Gewinner werden. Also es gibt ein Leben nach dem Scheitern, egal in welchem Bereich das es ist. Eben wenn man scheitert, ist man vielleicht mal eine Weile Verlierer, aber Gott kann einem die Würde wieder herstellen und man könnte wieder zum Gewinner werden. Das ist mir ganz wichtig, auch heute, nach dieser ganzen Geschichte, die ich durchgemacht habe.
Ja, genau, da kommen wir dann noch drauf, was einem da auch dabei helfen kann.
Ich möchte auch etwas dazu sagen. Ja, bei unserer Hochzeit, der Pfarrer hat mich gefragt, es war Englisch und Deutsch, er hat gefragt, are you a gambler? Und ein Gambler, das ist ein Spieler. Ich habe gesagt, nein, ich bin kein Spieler, not a gambler. Und dann, das ist so, man weiß nicht, wie ein Mensch sich weiterentwickelt. Und das hat er gemeint. Ich habe nicht gewusst, wie Angie sich weiterentwickelt, wie sie ist auch, ja, genau wie sie ist und wie ich mich weiterentwickle. Aber zusammen mit Gott, wenn ein Partner in einer Partnerschaft beiden Parteien mit Gott unterwegs sind, wirklich das miteinander besprechen und du hast schon gesagt, darüber beten, dann entwickeln wir die gleichen Richtung. Das finde ich so toll. Ja. Mhm.
Wie ist es für euch?
Ich kann nur aus der Sicht vom Single-Sein reden. Manchmal fühlt man sich ja auch als Single wenn man gerade, ich sage es mal, ich bin 25, ich erlebe jedes Jahr extrem viele Hochzeiten von meinen Mitfreunden, was das halt auch mit einem macht. Und manchmal ist es schon ein bisschen so, dass das Gefühl so, hey, jetzt bist du ein Verlierer, jetzt bist du schon ewig mit meinen 25 Jahren. Jetzt bist du ewig Single oder so, was ja eigentlich voll okay ist. Es ist voll okay. Und wie das nicht in die Spirale zu kommen, von hey, ich bin jetzt mega der Verlierer. Ich habe mega viele Freiheiten. Ich habe Gewinn. Natürlich, du musst Abstrich machen, das musst aber auch, wenn du in einer Beziehung bist. Und darum, ich glaube, es ist beides. Du bist Gewinner und du bist Verlierer in jeder Situation. Du musst dich oft damit arrangieren, mit der Situation, in der du drin bist. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man sich in der Situation, in der man ist, sich mit der Situation anfreundet und lernt, damit umzugehen.
Ja, genau. Ja. Mhm.
Es ist ja auch in einer Ehe so, dass man nicht immer in der Liebe schwelgt, sondern manchmal, also ich habe zwischendrin auch schon das Gefühl gehabt, ich sei Opfer. Aber man muss auch sich selber anschauen, was man selber dazu tut für die Situation. Also ich glaube, man kann wirklich auch selber Situationen ändern. Also bei uns ist es jetzt gegangen. Also wir haben wirklich teilweise auch gekämpft. Aber wir haben auch wieder einen gemeinsamen Boden gefunden.
Ja. Du sprichst auch etwas Spannendes an. Es hat Hoch und Tiefs in einer Beziehung. Nicht zuletzt vielleicht auch darum, weil man Liebe auch eben unterschiedlich definiert und auch unterschiedlich wahrnimmt, unterschiedlich lebt. Wie geht ihr damit um, dass ihr eben doch unterschiedliche Menschen sind?
Da muss ich gerade auf den Lernkurs sprechen kommen, weil wir dort wirklich, also wir haben dort begriffen, dass man wirklich emotional miteinander muss reden. Man muss wirklich über Gefühle reden miteinander. Weil erst dann kommt das tiefere Verständnis füreinander und man merkt, aha, darum reagiert er so. Oder darum wird er jetzt da. Oder und sobald man mehr Verständnis hat, kann man wieder auch mehr lieben. Also, ja.
Ich habe auch gelernt und bemerkt, auch mit Angie zusammen, dass ich probiere, ihre Emotionen zu verstehen. Und ich habe auch jetzt, ich weiß, wie es, ich muss auch mit Angie reden. Mehr und mehr mit Angie über Sachen reden. Und nicht einfach meine Wille durchsetzen, indem ich sauer bin oder wutig bin. Jetzt muss ich darüber reden. Und man denkt vielleicht, dass ich nicht so wutig bin, aber ab und zu kann ich schon wutig sein und sauer sein. Und dann, das habe ich ja gelernt und dann kriege ich meine Wille. aber Angie lässt das nicht mehr zu. ich muss wirklich darüber reden. Und es ist nicht bequem, wenn man über Gefühle redet, aber es tut uns wirklich gut.
Und ich habe das lange nicht gesehen, aber mein Part ist, dass ich das auch aushalte, wenn er mal sauer ist und trotzdem schwierige Themen anspreche. Das habe ich aber vorher nicht gemacht.
Mhm, genau. Ja, was denkst du, wenn du so Zeug hörst, Janik?
Ja, es gehört dazu. Also, ganz ehrlich, man muss ja lernen, mit solchen Sachen umzugehen. Das ist ja, das lernst du nicht, ich hoffe, man lernt das nicht erst in der Ehe, sondern auch schon vorher. Ich meine, ich habe Freunde, ich lebe in einer WG und da kommst du manchmal auch ein bisschen, also hast auch Meinungsverschiedenheiten zum Teil. Und ich hoffe, man lernt das dort schon, dass man nicht erst in eine Beziehung oder dann in eine Ehe hineingeht und dann schon erst dann merkt, oh Scheibe, ist doch nicht so rosig, wie es aussieht. Oder wie man sich das manchmal vorstellt. Und ich glaube, das, das kann ich als Single, wie das, wenn ich das jetzt schon weiß, kann ich schon im Vorfeld mich damit befassen und lernen, damit umzugehen. Natürlich, wenn es mal so weit ist, es wird wahrscheinlich anders sein, wie ich mir das vorstelle. Es ist einfach so. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo ich mich ein bisschen... Also ich bin mir das bewusst. Mhm. Und wer sich das nicht bewusst ist, der muss sich dem bewusst werden, dass es so wird sein. Und ich glaube, das ist schon mal eine grosse Erkenntnis, die ich mal hatte, dass es eben nicht einfach, einfach wird sein. Beziehungen sind Arbeit, das ist Arbeit, und es wird nicht einfach sein. Es wird nicht einfach so sein.
Also insofern ist es doch nicht einfach ein Würfelspiel, wo du entweder den Sechser hast, die perfekte Liebe fällt dir in die Schoss. Das ist auch Engagement, mit sich selber lernen umgehen, mit anderen lernen umgehen. Bei dir, Martine, ist das Ganze, glaube ich, ein bisschen unerwartet gekommen. Willst du uns etwas kurz darüber sagen?
Also heute noch, also ich bin jetzt 8 Jahre getrennt, 6 Jahre geschieden. Und heute würde ich sagen, nein, es ist nicht unerwartet gekommen, aber da zu dem Zeitpunkt habe ich das Gefühl, es sei unerwartet. Aber nachdem, dass ich alles aufgeschafft habe und so, weiss ich heute, dass eigentlich unsere Ehe schon zum Scheitern verurteilt war, bevor wir geheiratet waren. Und das ist genau das, was Janik gesagt hat. Wir sind uns absolut nicht bewusst gewesen, wie streng es sein kann, eine Beziehung einfach wirklich zu leben. Mhm. Also wir haben sehr jung geheiratet, wir waren 22, mit 9 Monate später ist unsere erste Tochter auf die Welt gekommen. Und ich habe meinen damaligen Mann zwar schon lange gekannt, aber wir sind nicht einmal ein Jahr zusammen gewesen, wo wir geheiratet haben. Und wir sind auch nicht mit Gott unterwegs gewesen. Also wir haben Gott nicht gekannt und haben nicht das Gefühl gehabt, ja, wir haben einfach gedacht, ja, wir heiraten mal, und wenn es dann halt nicht klappt, dann lassen wir uns wieder scheiden. Also es ist wirklich, wir haben uns eigentlich keine Gedanken gemacht, kann das schlussendlich überhaupt funktionieren. Und das ist genau das, was du sagst, ja, wir sind einfach blauäugig in die Beziehung hinein. Und dann ist genau das Problem auf uns zu suchen, wir haben nicht geredet. Wir haben Konflikte nicht können lösen, wir haben geschwiegen, extrem geschwiegen. Da war am Schluss so, dass wir monatelang wirklich nicht mehr miteinander geredet haben, also wirklich Monate. Und dann nicht einfach, wir haben nicht einmal das Nötigste miteinander geredet, sondern wir haben einfach nicht mehr gewusst, wie wir sollen irgendwie aus all diesen Problemen wieder rauskommen. Und ja, das ist genau das, was ich auch sage, die Kommunikation ist so wichtig, und wenn das nicht funktioniert, dann ist es eigentlich eben schon bei uns von Anfang an eigentlich zum Scheitern verurteilt gewesen. Ja,
ja, genau. Wie ist dir da emotional gegangen, wo du erfahren hast, dass dein Mann hat dich betrogen, gell?
Nein, also er hat mich nicht betrogen. Es ist eigentlich so weit gekommen, dass unsere älteste Tochter dermaßen unter dem Schweigen gelitten hat. Er hat vor allem mit ihr nicht mehr geredet, weil er hat wie das Gefühl gehabt, sie sei die Schuld, dass ich nicht mehr ganz für ihn da bin. Also das war wie so der Bruch gewesen. Er hat sich zurückgesetzt gefühlt durch die Tochter. Und am Schluss war es wirklich so gewesen, dass er mit ihr nicht mehr geredet hat. Und dann haben natürlich alle auch von außen gesagt, hey, jetzt musst du einen Strich machen. Also das geht nicht. Das ist wirklich hat ein Stück weit auch psychische Misshandlung. Ich kann es heute verstehen, wenn ich eben seine Geschichte anschaue, dass es so war, dass er überfordert war mit allem. Aber er hat nachher wirklich, gerade einen Monat später, ist er mit einer anderen Frau zusammengezogen. Da hast du wahrscheinlich noch im Blick gehabt. Und da ist es mir viel schlechter gegangen als beim eigentlichen Bruch, weil ich es mal gemerkt habe. Ja, er hat immer gesagt, ja, wohl, also wegen mir müssen wir uns nicht scheiden lassen oder trennen. Ich liebe dich eigentlich wie am ersten Tag. Und als er nach einem Monat später eine andere Frau hatte, ist für mich eine Welt zusammengebrochen. Also da ist emotional alles aufgekommen, weil ich das Gefühl hatte, wow, jetzt hat er gesagt, es braucht keine Scheidung, aber einen Monat später züchtet er mit einer anderen Frau zusammen. Und also das war eine ganz schwere Zeit, ich habe wirklich, glaube ich, ein Jahr lang nur gebrüllt. Also, ja, und habe gerungen und habe jede Bibelstelle, die irgendwie mit Liebe zu tun hat, irgendwie rausgesucht und die gewälzt und gedacht, was habe ich denn nicht beachtet, trotzdem quasi, was Gott eigentlich über Liebe sagt. Und ja, also selbst ist emotional eigentlich das Schwierigste gewesen, als er eine neue Partnerin hatte.
Mm-hmm. Man muss reden miteinander, wir haben ja das auch beim Lähm ein bisschen trainiert. Könnt ihr euch kurz etwas darüber sagen, was so ein Lähm, das heisst ja Love after Marriage oder Liebe in der Ehe, was dort so geschieht, Wie läuft das dort?
In diesem Kurs, was wir wirklich gelernt haben, haben wir auf die emotionale Ebene Nähe zu haben und auch auf die körperliche Nähe. Und in diesem Kurs, es hat dann 4 Einheiten über körperliche Nähe. Und das habe ich wirklich genossen. Das ist wirklich bei uns auch oft ein Streitpunkt, diese körperliche Nähe. Was ich wirklich gelernt habe, ich muss wirklich kämpfen für diese Nähe. Und die körperliche Nähe kommt, indem ich auf Angies emotionelle Nähe eingehe. Und für mich als Mann zum Kämpfen, das ist, ich bin so geboren zum Kämpfen. Und ich möchte da auch dafür kämpfen, für diese emotionale Nähe, und dann kommt die körperliche Nähe. Mhm. Und das ist so, das ist wirklich gut. Das ist, und wir müssen wirklich kämpfen dafür.
Das hat sich gelohnt.
Ja, es hat sich gelohnt, und dann unsere Ehe ist dann jetzt viel besser geworden.
Schön. Angie,
und noch etwas, die ich auch sagen wollte, ist, dass
die weibliche Sicht.
Versuche mich kurz zu halten. Es ist nicht immer einfach für mich. Ich habe auch in unserer Ehe ich habe eine starke Frau geheiratet. Und dann, ich habe gedacht, okay, ich muss mich nicht kämpfen. Ich kann mich einfach zurücklehnen und das genießen. Ich muss nicht so aktiv sein in unserer Ehe. Aber dann auch dank dieser Lernkurs haben wir auch, Angie hat auch gesagt, ich möchte einen starken Mann haben. Das hat mich auch unter Druck gesetzt und ich musste dann kämpfen. Aber das war wirklich gut für mich, zum Kämpfen und Angies Rücken decken. Hat sie wirklich erst gebraucht. Und wenn ich es nicht gegeben habe, dann musste sie stark sein. Und dann, sie wollte nicht immer stark sein. Sie wollte auch schwach sein. Mhm. Und das habe ich auch gelernt in diesem Kurs. Mhm.
Ja. Ja, also der Zusammenhang zwischen emotionaler Nähe und körperlicher Nähe. Also generell ist es so, dass die Männer eher die körperliche Nähe brauchen und Frauen die emotionale Nähe. Und ich habe gemerkt, wenn er mir die emotionale Nähe gibt, dann fühle ich mich auch körperlich näher zu ihm. Also da ist wirklich der Zusammenhang, haben wir irgendwie im Lehm erst realisiert. Und darum können wir jetzt viel eher miteinander. Es ist schwieriger so, wenn man das weiß. Mhm. Und ihm hat es auch gut getan, wo er gemerkt hat, ich traue ihm zu, dass er der starke Mann kann sein. Mhm. Oder dass er der ist. Und das hat ihn auch ermutigt.
Ich möchte dich noch etwas fragen, Janek. Du bist 25 und hast dir schon viele Gedanken gemacht über die Liebe. Man hört, man liest, man hat eben so Songs, die einem auch ein Bild geben. Aber hast du auch persönliche Vorbilder, die dich ermutigen und wo du sagst, ewige Liebe ist möglich?
Natürlich habe ich die. Ich glaube, das nächste Beispiel sind auch meine Eltern. Ich bin jetzt schon über 30 Jahre verheiratet. Die haben, glaube ich, letztes Jahr das 30-Jährige gehabt. Und das ist schon recht schön, ein bisschen das zu beobachten. Und sie haben es auch nicht immer einfach. Die geben sich recht auf den Deckel zum Teil. Und trotzdem noch zusammen und trotzdem feiern sie das. Und ich habe auch Freunde in meinem Umfeld, wo ich sehr stark als Vorbild sehe. Und ich habe gemerkt, ja, das ist schon etwas, das weckt mir schon auch eine Sehnsucht in, wenn ich mal in eine Ehe rein will, dann will ich so etwas haben, wie die haben.
Ja.
Und das ist schon schön, das ein bisschen zu beobachten. Ich würde vielleicht noch anhängen zu dem Thema vorher, vom darüber reden. Und ich merke zum Beispiel, ich habe ganz lange Jahre habe ich nie über mein Liebesleben geredet. Und das hat mich extrem gehindert, vorwärts zu kommen in diesem Thema. Und einfach ein Pro-Tipp für alle Single-Männer und auch Frauen. Gehen in ein Mentoring und sprechen so Sachen an. Das ist etwas, was ich erst seit kurzem gemerkt habe, wie gut es das tut, wenn man einfach die Sachen einmal bespricht, vorholt und einfach mal ganz offen darlegt, auch über seine Gefühle redet, die man hat. Ich weiß, es ist nicht mega einfach, aber ich will das lernen, um über meine emotionalen Gefühle, gerade auch über Liebe, über Verliebtsein zu reden, weil ich glaube, das hilft einem nachher weiter. Oder ich merke es war für eine Freiheit, dass ich gekommen bin, seit ich das auch angesprochen habe und das mit im Mentoring oder mit Leuten halt auch besprochen habe, wo ich das Vertrauen habe. Und ich habe gemerkt, es tut mir so gut, es tut mir so gut, ich bin nicht mehr allein mit dem Thema. Ja. Und ich glaube, das ist etwas, was mega wichtig ist, weil ganz viele sind Leute allein mit dem Thema.
Was ich da auch noch dazu sagen will, Gott hat Ehe geschaffen und Gott will, dass wir emotional miteinander sind. Aber er will auch, dass wir emotional mit Gott sind, mit ihm sind, weil dann kommen wir auch näher zu ihm. Und man kann auch solche Sachen, man kann alles mit Gott besprechen. Und er hilft einem und er leitet einem, er spricht mit einem. Also er redet in unser Leben hinein, wenn wir wirklich emotional zu ihm kommen und unseren ganzen Frust und was auch immer so kommt, wirklich mit ihm besprechen. Mhm. Ich finde das so schön. Ja.
Vielleicht eine letzte Frage noch an dich, Martina. Wie bist du aus dem emotionalen Loch wieder rausgekommen? Was hat dir da geholfen?
Also es ist eigentlich lang gegangen, ich war lange in dem emotionalen Loch gewesen, auch weil ich gerade in christlichen Kreisen ja verkehrt habe. Also ich bin Religionslehrerin, ich bin dort ein- und ausgegangen, ein- und aus in einer Kirche. Und ich habe natürlich auch sehr viel Negatives mit bekommen. Also man hat mir gesagt, ich habe meine Ehe einfach leichtsinnig, so schnell über die Nacht beendet und eigentlich hat niemand drin gesehen. Also ich bin absolut ein extrovertierter Typ. Ich bin eigentlich immer fröhlich drauf. Man sieht mir vielleicht nicht an, wenn es mir nicht gut geht oder wenn etwas nicht stimmt. Und das hat mich emotional eigentlich noch tiefer runter. Also ich habe nicht nur quasi mein Mann, meine Familie ist auseinandergebrochen. Ich habe auch in der Gemeinde gemerkt, das ist auch schwierig für mein Umfeld. Heute weiss ich auch, sie sind einfach überfordert, weil ich habe es wirklich dann mal angesprochen und sie sind einfach überfordert gewesen, wie gehen wir jetzt mit dem um. Ja. Und ja, irgendwie habe ich mich dann selber eben auch zurückgezogen. Und da habe ich auch noch einen sozialen Bruch gehabt. Also ich war wirklich eigentlich nur noch daheim gewesen und habe gedacht, wie komme ich aus dem allem wieder irgendwie raus. Und ja, von der Gemeinde her ist es wirklich so, also wir sind eine Landeskirche, die sehr Jesus-zentriert ist. Also wir sind keine ganz normale Landeskirche, wie man es vielmal gehört. Ja. Von dem her, Barmherzigkeit und Liebe ist absolut Thema bei uns. Und von dem her haben sie irgendwie gesagt, nein, also kein Thema. Du kannst weiterarbeiten als Religionslehrerin. Und ich fühle mich heute auch wieder absolut angenommen. Aber es ist einfach dort mal, ist es auch schwierig gewesen, wirklich aus dem rauszukommen. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, ich muss wie selber den Schritt wieder machen. Ich muss auf die Leute zugehen, ich muss es ansprechen, damit die irgendwie frei werden. Und was mir Gott einfach ganz klar zeigt, ist die Vergebung. Ich musste wirklich meinem Ex-Mann vergeben, weil er mir natürlich auch einen Haufen Sachen muss vergeben muss. Und ich hatte ja einfach das Glück, ich habe Gott wirklich an meiner Seite. Das hat er nicht, er hat Gott nie kennengelernt. Also mal, er hat ihn nicht annehmen. Und da ist eigentlich eben sein grosses, ja, das ist so schwierig gewesen. Jesus ist für ihn irgendwie ein absolut der grösste Konkurrent gewesen, was es gegeben hat. Also, wo ich Jesus kennengelernt habe, ist es eigentlich bei uns noch viel schlimmer geworden. Nicht besser, für mich besser. Mir ist es emotional dort mal besser gegangen. Aber für ihn ist, er sagt heute, Jesus sagt schuld, dass wir geschieden sind. Also, einfach weil er das Gefühl hat, ich habe mich dort mal für ihn entschieden und nicht für meinen Partner. Und gleich habe ich gewusst, ich kann nicht von Jesus ablassen. Also, er ist meine einzige Rettung und, ja, und dann habe ich dann halt auch nach der Training habe ich den Jesus gehabt, der wirklich mich halt wieder aufgebaut hat und mir immer wieder Stückchen für Stückchen gezeigt hat, du bist trotzdem wertvoll. Du bist nicht einfach eine gescheiterte Ehefrau, sondern du bist meine geliebte Tochter, ich habe dich immer noch gern. Und ja, da war so ein bisschen da, wo ich einfach so Schrittli für Schrittli und nachher habe ich den Kurs kennengelernt.
Würdest du vielleicht noch ganz kurz etwas sagen, wie das...
Genau.
Du musst es am Schluss noch mal ein bisschen vorstellen.
Ich muss es noch mal ein bisschen sagen. Genau, ich habe den Kurs kennengelernt, Lieben, Scheitern, Leben. Der ist vom Campus in Zürich. Aus dem gleichen Ding wie, also ist ähnlich aufgebaut wie ein Alpha-Life-Kurs. Und zwar ist das zur Aufarbeitung von einer Scheidung oder Trennung. Es geht dort nicht darum, um irgendwie Schuld zu erweisen oder irgendetwas, was ist passiert und was hat er falsch gemacht, was habe ich falsch gemacht, sondern es geht wirklich darum, um in eine neue Hoffnung, in ein neues Leben hineinzukommen, dass man eben darf merken, es gibt ein Licht am Ende vom Tunnel, auch wenn man jetzt gerade wirklich im Dunkeln innen ist. Und ja, und mir hat der Kurs schlussendlich so viel gebracht. Jetzt war immer das Gefühl, hey, ich brauche das nicht unbedingt. Ich habe schon so viel aufgeschafft. Also ich war in Seelsorge und wir hatten Familiencoaching und all das. Also ich habe das Gefühl, ich brauche es nicht. Und gleich ist dort wie nochmal eine Befreiung hat stattgefunden, vor allem von der Scham. Mhm. Ich habe mich ja auch geschämt, dass ich als Christ nicht geschafft habe, um die Ehe aufrechtzuerhalten. Und ja, und da ist die Scham, ist eigentlich im Kurs, habe ich das Gefühl, mal Gott stellt meine Würde wieder her und sagt, musst du dich nicht schämen. Und ja, es hat wirklich, ja, du bist unter Gleichgesinnten natürlich. Du weißt, die haben alle etwas gleich durchgemacht. Es sind nicht die, die, also nicht abwerten, aber die schon 25 Jahre unterwegs sind. Also ich habe natürlich viele negative Stimmen bekommen von denen, die natürlich schon 25 und 30 und 40 Jahre unterwegs sind, die es eben halt schaffen. Und da ist jetzt halt wie gemerkt, ja, die haben alles gleich durchgemacht und ist auf christlichen Wert aufgebaut und gleich ist es für jeden zugänglich, der Kurs, und also der hat mich wirklich nochmal ein Stück, ja, befreit vom ganzen Schmerz.
Träumst du noch ein bisschen von der ewigen Liebe?
Ich träume von der ewigen Liebe. Vielleicht hat Gott für mich so gerne mal noch eine Liebe auf dieser Welt nochmal parat, das weiss ich nicht, aber ich möchte einfach die Liebe von Gott, die möchte ich immer mehr herkommen, einfach erfahren und so. Fällt mir auch dort nicht immer einfach, mir wirklich einfach herzugeben und geliebt zu fühlen. Und, aber trotzdem bin ich so überzeugt, er hat die ewige Liebe und dort will ich andocken und bleiben.
Ja, super, das ist doch ein tolles Schlusswort. Danke euch vielmals, dass ihr euch hier zur Verfügung gestellt habt, so offen und toll uns auch erzählt habt, wie ihr mit dem Thema umgeht. Wir kriegen jetzt noch ein kleines Geschenk. Wir dürfen noch einen Moment sitzen bleiben und einen Applaus.